Sorgen, das erste dieser Reihe, es geht darum, um das Privileg zu sein. Das Privileg darum, leben zu dürfen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum lebe ich eigentlich? Was ist Leben? Und was macht Leben eigentlich lebenswert? Und ich denke auch an die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Es ist eine sehr philosophische Frage, glaube ich, was ist der Sinn des Lebens? Und im Austausch auch mit anderen haben wir festgestellt, die Philosophie stellt einige interessante Fragen, die auch für unser Leben wichtig sind, aber die Theologie gibt eine Antwort darauf, die einfach perfekt ist, finde ich. Václav Havel, der ehemalige tschechische Staatspräsident und Schriftsteller, hat gesagt, die Tragik des modernen Menschen ist nicht, dass er immer weniger über den Sinn des eigenen Lebens weiß, sondern dass ihn das immer weniger stört. Ich nehme ja schon wahr, dass wir in einer Welt leben, in der wir uns mit so vielen Dingen ablenken können. Ablenken und die uns auch erstmal augenscheinlich auch zufriedenstellen. Und so denken wir ganz oft gar nicht mehr über das Eigentliche, über das Substanzielle des Lebens nach, weil wir mit so vielen anderen Dingen beschäftigt und abgelenkt sind, dass wir uns vielleicht gar nicht so viele Fragen stellen. Oder vielleicht hatte ich auch mal die Frage nach Sinn und Bestimmung und Erfüllung im Leben beschäftigt, vielleicht sogar auch schon mal gequält, aber auch vielleicht hast du keine Antwort gefunden und dich lieber wieder mit anderen Dingen abgelenkt und mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigt, was uns Spaß macht, was uns zufriedenstellt. Ich finde, auch die Naturwissenschaft kann uns auf die Frage, was ist der Sinn meines Lebens, was macht mein Leben lebenswert, keine befriedigende Antwort stellen. Die gängige öffentliche Meinung ist Evolutionstheorie und nach dieser Theorie ist alles menschliche Leben ein Produkt des Zufalls. Maximal besteht nach der Evolutionstheorie noch der Sinn des Lebens in der Fortpflanzung, in dem Überleben der eigenen Spezies. Aber das gibt doch keinen Sinn, das gibt doch keine Erfüllung für uns im Leben, dass wir unsere eigene Spezies fortpflanzen und überleben wollen. Mit der Problematik nach Sinn und Erfüllung im Leben hat sich auch der Prediger im Alten Testament beschäftigt. Und ich habe so ein paar Verse aus dem ersten, aus dem zweiten Kapitel einfach mal beispielhaft zusammengefasst und hier herauszitiert. Und ich möchte kurz vorlesen einige dieser Verse. Er schreibt, ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden. Und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Ich sprach in meinem Herzen, versuche es mit der Freude, genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Und ich wandte mich hin zu meinen Werken, alle, die so meine Hände gemacht haben, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht habe. Und siehe, alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Da hasste ich mein Leben, denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Denn alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und am Ende schreibt er des zweiten Kapitels, schreibt er schließlich sogar, auch das Streben nach Weisheit und Erkenntnis ist Nichtigkeit. Und er schreibt dann weiter in den letzten Versen, alle Tage des Menschen sind Leiden und Verdruss ist sein Geschäft. Selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei all seinen Mühen. Aber auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Und in dieser Resignation und auch so ein bisschen Verzweiflung hinein steht dann in Kapitel 2, Vers 25, gibt quasi Gott eine Antwort, indem er eine Frage stellt: Wer kann essen, wer kann fröhlich sein ohne mich? Wer kann essen, wer kann fröhlich sein ohne Gott? Ja, ich finde, da ist so eine Resignation und auch so teilweise eine Verzweiflung spürbar. Was soll das alles? Was soll all dieses Streben? Es ist letztlich nichtig. All das, was ich erarbeite, wenn ich sterbe, ich werde es zurücklassen. Ein anderer wird davon profitieren. Was soll das? Ob ich mich in Arbeit stürze, ob ich mich mit Weisheit, Erkenntnis und auf meinen Verstand konzentriere, ob ich nur das Gute genießen will, es ist letztlich sinnlos und erfüllt uns doch nicht wirklich. Ich glaube, wir können uns natürlich sehr wohl an Lebensqualität erfreuen. Wir können unsere Lebensqualität steigern durch einen schönen Urlaub, durch ein schönes Auto, vielleicht durch eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus mit Garten. Wir können unsere Lebensqualität steigern mit gutem Essen, aber das all erfüllt uns doch nicht. Und Gott spricht da hinein und sagt: Wer kann fröhlich sein ohne mich? Und es ist doch auch so, wenn ich nach dem Sinn und nach dem Wert meines Lebens frage, komme ich auch zu der Frage: Wo kommt mein Leben eigentlich her? Wer hat es geschaffen? Warum lebe ich? Und natürlich, klar, als allererstes zumal lebe ich natürlich wegen meinen Eltern. Ja, wegen dem physischen Akt der Liebe bin ich erstmal ins Leben gerufen meiner Eltern. Aber ich glaube, es steckt mehr dahinter. Und ich möchte es mal so vergleichen mit einem Werkzeug. Und das, ja, ich möchte einfach kurz sagen, wenn du wie ein Werkzeug bist und du nicht ganz so gut weißt, wie es funktioniert und was eigentlich das Ganze soll mit diesem Werkzeug und du es nicht richtig einsetzt, dann kannst du dich ganz schön abmühen, so wie in diesem folgenden Video. Schaut mal kurz rein.
Malik, wat doe je? Ben je wat doen, man? Wat doe je? Hij is dat knoppie daar aan de... Ja, ja, dat knoppie. Mooi. Lekker, Malik. Hij aanzetten, aanzetten. Dat knoppie aanduwen. Ja!
Ja, wenn du nicht weißt, wie das Werkzeug funktioniert, dann kannst du dich ganz schön abmühen und es mit zu viel Anstrengung auch nicht ganz so gut schaffen. Also wozu sind wir geschaffen? Wenn ich wissen will, wie ein Werkzeug funktioniert, dann frage ich jemanden, der mir weiterhelfen kann, oder auch im allerschlimmsten Fall oder vielleicht auch im allerbesten Fall, ich frage den Hersteller. Ich frage den, der dieses Werkzeug gemacht hat, weil er hat ja sich was dabei gedacht. Er hat sich was dabei gedacht, warum er dieses Werkzeug erschafft und produziert. Und dann erkenne ich auch diesen Wert. Der Hersteller legt auch den Wert fest. Wozu also sind wir geschaffen? Worin entdecke ich meinen Wert? Wenn wir in der Bibel ganz vorne anfangen zu lesen, im ersten Buch Mose, dann lesen wir, dass Gott diese Erde geschaffen hat. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Und als er diesen Lebensraum fertig gestaltet hatte, zum Schluss schuf er den Menschen. Deswegen wird auch der Mensch die Krone der Schöpfung genannt, weil er ihn geschaffen hat und alles auf dieser Erde für den Menschen geschaffen hat. So dürfen wir wissen, du als Mensch, wir als Menschen sind nicht ein Produkt des Zufalls, du bist nicht eine Laune der Natur, sondern du bist Gottes Geschöpf. Du bist gewollt, du bist von Gott geplant und von Gott geschaffen worden. Darin entdecken wir einen entscheidenden Wert. Und ich finde, es kommt auch so klar in Jeremia Kapitel 1, Vers 5 zum Ausdruck, wenn Gott zu Jeremia spricht: Ehe ich dich im Mutterleib gebildet habe, habe ich dich gekannt. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein für die Nationen. Und ich glaube, wenn Gott so einen mächtigen Plan, so eine große Zusage an Jeremia hat und ihn kannte, noch bevor er gebildet wurde im Mutterleib und noch bevor er geschaffen wurde, dürfen wir das auch für uns annehmen. Gott hat uns geplant, Gott hat uns geschaffen, noch bevor irgendjemand anderes an uns gedacht hat. Interessant finde ich eigentlich auch bei diesem Aspekt, die Erde, unser Planet, auf dem wir leben, ist ein exklusiver Lebensraum. Das Universum ist so groß, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, aber es wurde bisher noch kein anderer Planet, noch kein anderes Sonnensystem gefunden, in dem ein Leben so durchführbar ist, lebbar ist, wie hier auf der Erde. Finde ich auch interessant. Gott hat uns einen exklusiven Lebensraum hier auf der Erde geschaffen. Und die Bibel sagt auch im ersten Buch Mose, in Genesis 1, Vers 27, dass er den Menschen in seinem Bilde, in Gottes Ebenbild geschaffen hat. Und viele Theologen und viele Denker haben auch schon darüber nachgedacht, worin besteht eigentlich diese Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen? Wie macht sich das fest, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind? Vielleicht in der äußeren Gestalt, in der geistigen Fähigkeit, vernünftig denken zu können, Intelligenz aufzuweisen, oder vielleicht im Wesen, wie wir gemacht sind, dass wir ethisches Empfinden haben können. Oder macht sich Gottes Ebenbildlichkeit in unserem Leben daran fest, dass wir lieben können? Ich finde, es gibt richtig viele Ansätze, worüber wir mal im Hauskreis reden können, uns austauschen können. Woran macht es sich fest, dass wir in Gottes Ebenbildlichkeit geschaffen sind? Aber ich finde, eine ganz entscheidende Antwort ist: In der Beziehung mit Gott ist der Mensch in seiner Bestimmung, in der Gott-Ebenbildlichkeit. Es ist etwas, wofür wir geschaffen sind. Es ist etwas, wozu wir geschaffen sind. Wir sind nur in unserem Gegenüber von Gott, sind wir Abglanz seiner Herrlichkeit. Nur indem, dass wir Gott gegenüber haben, in Beziehung mit ihm stehen, in Gemeinschaft mit ihm sind, sind wir Bild Gottes, Abbild Gottes und können zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit leben. Und dazu sind wir alle bestimmt, Bild Gottes zu sein und Abglanz seiner Herrlichkeit. Und vielleicht fragst du dich ja, wie soll denn das funktionieren, dass wir eine Beziehung mit Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, haben können? Wie soll das gehen? Erkennen wir unsere Bestimmung, nämlich in der Beziehung, nämlich dass wir in Beziehung zu Gott sein sollen, dann stellen wir fest, dass es im paradiesischen Urzustand der Fall war. Aber wir Menschen haben unsere Bestimmung verfehlt, indem dass wir anstatt auf Gott vertraut haben, auf uns vertraut haben. Indem dass wir anstatt Gottes Liebe für unser Leben zu erwidern, haben wir uns selbst geliebt und Gott damit seine Anerkennung und sein Dank und seine Anbetung, die ihm gebührt, nicht zugegeben, zugestanden. Durch welche Entscheidung das auch, durch welche Tat auch das ganz konkret sichtbar wurde, ist wahrscheinlich auch in vielen Leben unterschiedlich, aber es hat ein Loch in deinem Leben hinterlassen und es hat auch Schuld in deinem Leben hinterlassen. Die Bibel nennt diesen Riss in der Beziehung zwischen Gott und Menschen Sünde. Und deshalb ist Jesus Christus Mensch geworden. Also ich meine, wenn ich das jemandem erzähle, dass es einen Gott gibt, der Mensch geworden ist, kann ich nachvollziehen, das klingt vielleicht auch erstmal ein bisschen komisch, aber genau das ist, was wir an Weihnachten feiern. Gott wurde Mensch, Jesus kam auf diese Erde, um diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen wieder in Ordnung zu bringen. Weil Jesus ein schuldloses Leben geführt hat. Und trotzdem wurde er am Kreuz hingerichtet, aber weil er schuldlos gelebt hat, hatte der Tod kein Anrecht an ihm, hatte keine Sünde, weil er ohne Sünde befleckt war, konnte der Tod ihn nicht halten und er hat die Sünde überwunden. Und in ihm ist jeder, der an ihn glaubt, wieder in der Lage, diese Beziehung mit Gott, dem Vater, einzugehen und wir können in unserer Bestimmung leben. Und das ist der Kern des Evangeliums, das ist die frohe Botschaft. Es ist wieder möglich, eine Beziehung, eine echte Beziehung mit Gott zu leben. Wie geht es? Ganz einfach, ganz einfach. So wie du mich als reale Person vor dir stehen siehst, so kannst du auch Gott als reale Person vor dir bewusst machen. Denn er ist da. Er hat dein Leben gestiftet, er hat dein Leben gewollt und geplant und er hat dich geschaffen und er ruft dich in seine Nachfolge. Also ist auch meine Antwort und im Übrigen die einzige Antwort, die Sinn, Erfüllung und Bestimmung gibt auf die Frage des Sinn und nach der Sinnhaftigkeit des Lebens, durch Jesus Christus in Beziehung mit Gott zu sein. Ich habe mich in der Vorbereitung, wie ich das öfters mache, auch mit meinen Freunden vom Studium unterhalten. Und wenn wir das so diskutieren, da kommen immer noch mal gute Gedanken bei rum und es erweitert meinen Horizont und es macht die Predigt noch ein bisschen voller. Und einer meiner Freunde hat gesagt, weißt du Jörg, seitdem ich Christ bin, habe ich die Frage gar nicht mehr, was ist der Sinn meines Lebens? Ich habe sie nicht, es stellt sich für mich nicht, weil ich in Gott angekommen bin. In Gott angekommen, der mich geschaffen hat, der mich gewollt hat und auch der das Ziel meines Lebens ist, nämlich die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und ich finde noch einen weiteren wichtigen Aspekt, auch kommt darin zum Tragen. Bei uns auf der Erde, bei uns Menschen läuft es doch ganz oft so, dass wir etwas tun, um etwas zu haben, damit wir etwas sind. Hast du was? Bist du was? Nee, falsch. Falsch. Tust du was? Hast du was? Bist du was? Wenn wir tun, bekommen wir etwas, davon können wir uns etwas leisten, etwas kaufen und dann sind wir jemand. Und wir haben etwas, auf das wir stolz sein können. Aber wenn wir in dieser Beziehung mit Gott sind, dann sind wir zuallererst etwas. Wir sind Gottes geliebtes Kind, wir sind Gottes Geschöpf. Und da heraus haben wir etwas. Wir haben eine Verheißung Gottes, wir haben Segnungen Gottes in Fülle und deshalb können wir Dinge tun und in dieser Welt leben und etwas bewirken. Der Epheserbrief erwähnt es auch, wenn er sagt, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner Liebe willen womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in unseren Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn sein Gebilde sind wir in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Stark. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Wir dürfen in seiner Gnade leben. Wir dürfen aus seiner Gnade leben, in den Segnungen, die er uns gegeben hat, für gute Werke. Nicht andersherum, sondern Gottes Ja zu unserem Leben ist der Grundstein, ist das, was den Anfang gemacht hat. Und da heraus gibt sich alles andere. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, ja Jörg, du hast ja gut reden. Dir geht's gut, du hast alles, was du willst. Aber sag mal, was ist mit den Menschen, die unter einer schweren Krankheit leiden? Was ist mit denen, die mit Depression kämpfen? Was ist mit Menschen mit Behinderung oder die, die schreckliches Leid erlebt haben? Sie haben es doch viel schwerer im Leben als du. Ist das dann noch lebenswertes Leben? Weißt du, ich sage nicht, dass ich alles weiß und ich will mich auch dafür hüten, vorschnelle Antworten zu geben. Und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die ganz schön am Kämpfen sind in ihrem Leben. Und im Sommer, in den Sommerferien, habe ich ein Buch gelesen von Samuel Koch. Samuel Koch ist in der letzten Wetten-Das-Sendung mit Thomas Gottschalk schwer verunglückt bei einer Wette und ist seitdem querschnittsgelähmt. Und er kann hauptsächlich eigentlich nur seinen Kopf bewegen. Und er schreibt in seinem Buch Folgendes. Ich erinnere mich noch an die ersten Monate in der Rehabilitationsklinik in der Schweiz. Ein Mitpatient klagte mir sein Leid, und sagte dann, wenn ich das hätte, was du hast, hätte ich mich schon längst umgebracht. Er war Ende 20 und Paraplegiker. Das heißt, er konnte seine Arme benutzen, seinen Rollstuhl antreiben, selbstständig leben. Warum sagte er das? Erst war ich irritiert, dann schockiert. Und dann tat mir der Mann leid, der so unreflektiert redete und anscheinend gar nicht wusste, was Hoffnung ist. Und ein paar Seiten später schreibt er, noch nie hatte ich so viele Gelegenheiten zum Nachdenken wie im vergangenen Jahr. Ein paar dieser Gedanken habe ich in diesem Buch gestreift, über die es noch viel zu sagen gäbe. Sei es die Würde des Menschen, die Frage, was Freiheit ist und wie man sie erlangt, die Sache mit Gott und ob er wegschaut angesichts unseres Leids. Gerne hätte ich aus dieser Zeit allgemeingültige Antworten und Lösungen parat oder zumindest einen Tipp, den ich aus meinen Erfahrungen heraus anderen mitteilen könnte. Doch den habe ich nicht. Samuel Koch, dem sowas Schreckliches passiert ist, hat nicht auf alle Fragen eine Antwort. Er, der vorher, ja kurz davor stand, auch überlegt hatte, Profiturner zu werden, fand sich auf einmal im Rollstuhl wieder und konnte sich fast nicht bewegen. Als ich dieses Buch gelesen hatte und ich lieb's, spazieren zu gehen, das hat was mit mir gemacht. Ich war nachdem so dankbar, dass ich mich bewegen kann. Aber wird unser Leben deshalb weniger lebenswert oder weniger sinnlos? Samuel Koch hat, dem so etwas Schreckliches passiert ist, hat nicht auf alle Fragen eine Antwort. Und wir sollten es uns auch nicht leicht machen und einfach so sagen, ach, mit Gott wird es schon wieder. Das finde ich nämlich auch, ehrlich gesagt, ziemlich herzlos, so eine Antwort. Und ich möchte uns zum Abschluss dennoch Mut machen. Weil auch wenn ich leicht reden habe, wir haben Grund zu Hoffnung. Lass uns gemeinsam miteinander aufstehen. Gott ruft uns in eine Beziehung mit ihm. Denn Gott hat sich in seiner Liebe zu uns Menschen offenbart. Er wurde Mensch und ist in Christus Jesus Mensch geworden, hat sich zu uns gewendet und spendet uns immer wieder neue Kraft, neuen Mut, neue Hoffnung. Er spendet uns Trost. Lasst uns darauf antworten in unserem Leben, dass wir zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit leben wollen mit dem, was uns anvertraut ist. Ja zum Leben. Leben ist ein Privileg. Doch was macht das Leben lebenswert? Was ist Leben? Leben ist ein Gottesgeschenk, das wir nicht aus uns machen können. Es liegt auch nicht an uns zu bewerten, ob dieses oder jenes Leben lebenswert ist. Und ich möchte auch keine Predigt halten, die sagt, glaub an Gott, dann wirst du geheilt. Glaub an Gott, dann wird es dir immer nur besser gehen. Glaub an Gott, es wird dir immer reich, du wirst immer reicher werden. Aber ich möchte eine Predigt halten, die uns heute Morgen dazu aufruft, in Beziehung mit diesem Gott zu kommen, der unser Leben gemacht hat, der uns geschaffen hat, der uns gewollt hat, der uns geplant hat, der uns vor Grundlegung dieser Welt bei uns haben wollte. Ich will eine Predigt halten, die sagt, ehre Gott mit deinem ganzen Leben, gib dich ihm hin, das ist ein lebenswertes Leben. Lass uns ihn anbeten und lass uns ihn ehren.